Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben.
Fußball Inside.
Alles bla 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 ist das.
Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Heute mit Funke Sport-Reporter Andi Ernst und mit meiner Wenigkeit Timo Düngen, der Mann vom Radio. Und dementsprechend stehe ich auch im Radiostudio. Andi ist mir zugeschaltet. Erstmal einen Abend, Andi.
Ja, Timo, hi, grüß dich. Ja, ich bin hier auf irgendeinem Autobahnparkplatz. Ich bin natürlich unterwegs in Sachen Schalke.
Natürlich.
Aber wie das manchmal so ist als Reporter, kann man jetzt nicht sagen, in welcher Mission genau. Man führt ja auch das ein oder andere Hintergrundgespräch und das ist dann auch mal mit Präsenz, auch in Corona-Zeiten. Und dementsprechend bin ich jetzt hier auf der Rückfahrt und ich stehe auf einem Autobahnparkplatz an der A2.
Schwarze
und
Heide?
Inmitten, Schwarze Heide,
ja,
genau, so heißt
der. Ich kenne mich da aus.
Genau, und hier
ist
war.
Ist ja mein Sendegebiet.
Und hier ist überhaupt kein Parkplatz frei, deswegen habe ich mich, ich habe so einen kleinen Smart zwischen zwei riesen LKWs gestellt. Also, falls es gleich irgendwann scheppert, ist einer von den LKW-Fahrern wach geworden.
Nicht, dass du da aufgewischt
wärst. Und hat mich übersehen. Ja, okay.
Ja,
reden wir also schnell über Fußball und nicht über zerschmetternde LKW.
Ja gut, ich weiß gar nicht, ob wir da über Fußball reden, wenn wir über die deutsche Nationalmannschaft reden. Und zerschmettern ist ja eigentlich auch ein gutes Stichwort. 0-6 in Spanien. Also normalerweise hätte ich ja gesagt, Nations League, interessiert kein Schwein. Hätte Deutschland da 2-0 verloren, hättest du gesagt, ja, pff, Turnier, dann echt vollkommen an allen vorbeigeht. Aber wenn du 0-6 verlierst, so sang- und klanglos, ohne Gegenwehr, ohne Körpersprache, dann tut das schon weh, ne?
Absolut. Also mal ein persönlicher Gedanke. Ich habe mich in der Redaktionskonferenz total gefreut, dass ich als Schalke-Reporter bei einer hohen Niederlage nicht im Mittelpunkt stand.
Ja, das stimmt.
Sondern als es diesmal um eine andere Mannschaft ging, war auch mal ein schönes Gefühl, dass man über eine andere hohe Niederlage gesprochen wurde. Und ja, also zwei Seiten davon. Ich finde es übertrieben, das Ganze mit dem 1-7 von Brasilien zu vergleichen im WM-Halbfinale.
Ja.
So schlimm war es jetzt nicht, weil es war ein Spiel in Corona-Zeiten, in denen nur Chaos ist, vor keinen Zuschauern, in einem total unwichtigen Wettbewerb. Und das dann mit einem 1-7 im Halbfinale einer Weltmeisterschaft im eigenen Land zu vergleichen, ist dann doch ein bisschen too much. Was allerdings nicht too much ist die Kritik an dieser Mannschaft, die Kritik an der Struktur, die Joachim Löw in all den Jahren erschaffen hat, die Kritik daran, was sich nach 2018 nicht zwingend verbessert hat nach der verpatzten Weltmeisterschaft und natürlich dann nicht nur sportlich die Kritik am Produkt Nationalmannschaft, die jetzt sogar gegen Horst Lichter verliert, also was TV-Quoten angeht. Und dementsprechend gibt es ganz viel, über das man bei der Nationalmannschaft kritisch nachdenken muss. Allerdings muss man dabei auch immer die Kontenance bewahren und nicht zu tief ins Beleidigungskästchen greifen.
Ja gut, Beleidigungskästchen ist ja generell eigentlich die falsche Wahl, aber ich hörte so ein bisschen raus, also du würdest jetzt Jogi Löw vielleicht nicht unbedingt in Frage stellen. Also ich bin ganz ehrlich, ich hab ihn schon, also 2018 wäre für mich der Zeitpunkt gewesen, wo er gesagt hätte, er hätte sagen müssen, pass auf, ich gehe, ich trete zurück. Dann nach den ersten Spielen, wo der Umbruch ja nicht eingeleitet wurde, hat er nochmal den entscheidenden Schritt für mich verpasst. Gut, und dementsprechend hat sich nicht so viel verändert. Also ich bin da nicht mehr so der ganz große Freund.
Timo, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich finde auch, dass man nach der WM 2018 energischer darüber hätte nachdenken müssen, ob es jetzt nicht nach 12 Jahren Zeit für was Neues ist.
Ja.
So, weil da schon, glaube ich, so ein bisschen absehbar war, dass die deutschen Fußballfans der Nationalmannschaft etwas überdrüssig sind. Und ich bin jetzt nicht ganz so unkritisch, was Joachim Löw angeht. Er hat schon eine Menge dazu beigetragen, dass dieses, wie hat Bierhoff ausgedrückt, das Lagerfeuer der Nation, dass die Nationalmannschaft eben nicht mehr das Lagerfeuer der Nation ist. Da hat auch Joachim Löw mit seiner Art, die Mannschaft aufzustellen, mit seiner Art, mit seiner Rhetorik rüberzubringen, wie die die Mannschaft spielt. Dieses häufig Gleichgültige gegenüber Kritikern, dieses häufig Gleichgültige, so dieses über allen Dingen stehen, das mag vielleicht mal ganz passend gewesen sein, aber jetzt in einer Krise, in einer sportlichen Krise, hätte er sich auch ein bisschen mehr bewegen müssen. Warum ich akut nicht diesem Reflex verfalle, Yogi raus, was sehr viele machen. Mich hat zum Beispiel sehr überrascht, die geschätzten Kollegen vom Kicker haben eine Umfrage gemacht, wie wir das alle gemacht haben, ne? Soll Joachim Löw Trainer bleiben oder nicht?
Ja.
Und beim Kicker haben 180.000 Leute mitgemacht und da waren 94% gegen Joachim Löw. Also diese Wucht überrascht mich dann schon ein wenig. Aber ich würde die Frage stellen,
wer soll es machen?
Wer soll es denn, machen? Das ist die große Frage. Ja. Du kannst, der große Sehnsucht, sind wir mal ehrlich, die großen Sehnsuchtskandidaten sind Hans-Dieter Flick und Jürgen Klopp.
Ja.
Jürgen Klopp verlässt Liverpool nicht. Und warum sollte Bayern München den Triple-Trainer freigeben, damit er den deutschen Fußball retten kann? So, also das sind die beiden etwas logischeren Kandidaten, die Wunschkandidaten, die nicht zur Verfügung stehen. Ja, dann hast du noch Stefan Kunz, den U21-Nationaltrainer. Das wäre so eine DFB-typische interne Lösung. Befördern wir mal einen, der ein U-Nationalteam trainiert. Aber mein Stefan Kunz ist halt Zeit seines Lebens eher selten Trainer gewesen. Würde ich jetzt erstmal sagen, so, boah. Ne, ja. Dann hast du Ralf Rangnick, den ist so der prominenteste Name, der im Moment zur Verfügung stehenden Trainer. Ja, ist ein super Trainer, Ralf Rangnick. Ich weiß jetzt nicht, ob er der passende für eine Nationalmannschaft wäre. Ja, und dann wird es schon eng. Also Tuchels Vertrag läuft im Sommer aus, aber willst du Thomas Tuchel jetzt schon zum Bundestrainer machen?
Ja, ich wäre mir auch unsicher, ob ich Thomas Tuchel als Bundestrainer haben wollen würde.
Also, toller Trainer, aber ich glaube auch nicht, dass er selber die Ambition hat, jetzt schon irgendwie auf die tägliche Arbeit auf dem Platz zu verzichten. Und ist, was ich sagen will, die Auswahl ist nicht besonders groß. Es gibt nicht den einen logischen Kandidaten. Du hast jetzt auch keinen Co-Trainer, Marco Sorg, der so in den Vordergrund drängt, dass du ganz zwingend jetzt weitermachen willst. So, also müssen wir mal gucken.
Ist denn dieser Mangel an Auswahl auch das Problem der Nationalmannschaft? Oder sagst du, also vom Spielerpotenzial her, oder sagst du, da werden auch oft die falschen Leute mitgenommen? In Anführungsstrichen die falschen Leute, weil Jogi Löw, also das möchte ich ihm ja nicht unterstellen, dass er sich da keinen Kopf drüber macht, wen er denn nominiert, und ich glaube ja schon, dass er eine Idee verfolgt, nur die scheint ja nicht ganz so zu zünden.
Ja, wir sind dann wieder bei der ganz alten Diskussion, was ist mit den drei Münchner Spielern? Drei Münchner Spielern.
Und der eine ist mittlerweile Dortmunder, ja.
Mit 2+1. Ja. Also natürlich fand ich es etwas über, also ich konnte nachvollziehen, warum Joachim Löw das gemacht hat. Allerdings hätte ich es rhetorisch etwas anders verkauft.
Ja.
Ich hätte gesagt, so, wir versuchen jetzt erstmal so einen kleinen Break. Wir versuchen das jetzt erstmal mit neuen Spielern, aber die sind gerne Nationalspieler. Und wenn es nicht funktioniert, dann holen wir es halt wieder zurück. Das ist jetzt erstmal auf Zeit. So hätte ich das an seiner Stelle verkauft. So, und jetzt ist es für ihn schwer, die nochmal zurückzuholen, was sportlich natürlich sinnvoll wäre. Ich würde sagen, in Bezug von Thomas Müller und Mats Hummels. Boateng habe ich so meine Zweifel, ob er jetzt noch international höchsten Ansprüchen genügen würde. Er ist jetzt natürlich auch Trippelsieger geworden, aber ich glaube, Boatengs Zeit ist vorbei.
Ja.
Würde ich jetzt mal so sagen.
Würde ich auch
Müller,
so sehen,
das finde ich immer ganz spannend. Das sieht man ja bei den Geisterspielen ganz, ganz genau, wenn man da mitkriegt, was auf dem Platz so abgeht. Und er wird ja auch ganz oft Radio Müller genannt, weil Thomas Müller redet 90 Minuten ununterbrochen auf dem Platz. Und auch das ist ganz wichtig für eine Mannschaft, dass da einer ist, der führt, der die Mitspieler mitreißen kann. Und sportlich hat er ja auch nochmal seinen fünften bis achten Frühling. Mats Hummels ist bei Borussia Dortmund einer der stabilsten Innenverteidiger der Liga. Da gibt es, glaube ich, auch nichts dran zu deuteln, dass er mit Sicherheit Innenverteidiger Nummer 1 ist, zumindest mehr als im Moment Niklas Süle und Antonio Rüdiger oder Robin Koch oder Matthias Ginter. Also wenn man die Auswahl hat zwischen den Vieren plus Mats Hummels, dann entscheidet man sich eigentlich immer für Mats Hummels. Würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, das ist natürlich genau das, was man Jogi Löw so ein bisschen ankreiden kann. Also ich fand auch generell diesen Schuss vom Bug an die drei damals, fand ich auch in Ordnung. Das war, konntest du zu dem Zeitpunkt auch noch leistungsmäßig ja sogar vollkommen belegen. Also da waren alle drei meilenweit von einer guten Form entfernt. Wenn du überlegst, nach der WM war nur Khedira so das Bauernopfer. Ansonsten hat Jogi Löw ja quasi alle wieder mitgenommen. Und dann halt hat es die drei nochmal getroffen. Aber das ist halt, bei Jogi Löw hat man oft so ein bisschen das Gefühl, dass vieles so aus Prinzip gemacht wird und aus so einem Stück weit Sturheit und halt manchmal nicht mehr so unbedingt nach Leistungskriterien. Also Kevin Volland, der hat sich jetzt zum Beispiel geäußert, der wurde 2016 das letzte Mal nominiert. Ich muss sagen, ich war jetzt auch nicht der Riesenfan von Kevin Volland, aber von den Werten her war er in den letzten Jahren schon immer einer mit der besten deutschen Stürmer und der hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt und da hat er sich jetzt auch bei seinem neuen Verein Monaco so ein bisschen drüber beschwert, dass er nie mehr für die Nationalmannschaft nominiert wurde und bei anderen hast du oft so das Gefühl, die konnten spielen, wie sie wollten oder besser gesagt überhaupt nicht mehr spielen, die konnten auf der Tribüne sitzen und Jogi Löw hat die regelmäßig nominiert.
Ja, ich kann schon verstehen, dass ein Trainer, auch wenn es für die Spieler im Verein nicht besonders gut läuft, sein Gerüst hat für seine Mannschaft und nicht nur nach kompletter Tagesform entscheidet. Aber natürlich hat Joachim Löw in letzter Zeit die ein oder andere nicht so besonders kluge Entscheidung getroffen. Ich erinnere an bei der WM, da hat Leroy Sané nicht mitgenommen. Also allein das war ja schon eine vorhersehbar falsche Entscheidung.
Ja.
Ihn hat zuletzt einfach das Glück verlassen. Ich finde, die Abgesänge, die im Moment formuliert werden, das ein oder andere Mal in ihrer Sprache ein bisschen zu viel. Manches Mal auch etwas unfair. Das hat Joachim Löw, der ja wirklich zweifelsohne große, große, große Verdienste im deutschen Fußballland nicht verdient. Aber in der Tat stimme ich zu, man sollte jetzt über seine Rolle ganz gut nachdenken. Allerdings nicht voreilig ihn schmeißen, wenn man einfach keinen Ersatz hat. Und genau das ist das, was Oliver Bierhoff und auch Fritz Keller, glaube ich, in ihrer Rhetorik so rüberbringen wollten. Nein, Joachim Löw fliegt jetzt nicht raus, der bleibt unser Trainer. Aber mein Gott, bis zur nächsten Länderspielpause, die ist Ende März. Da haben sie noch genug Zeit, sich zusammenzusetzen. Und wenn sie dann in München am Flughafenterminal 10 Minuten zusammensitzen und beschließen, Jogi bleibt Trainer. Also da sind wir mal gespannt, wie das im Januar oder Februar aussieht. Nicht, dass ich jetzt sage, Jogi fliegt dann raus, sondern ich kann mir schon vorstellen, so wie sie ticken, so wie die drei ticken, dass sie jetzt noch mal ein paar Nächte drüber schlafen, dass sie sich das Spiel noch mal angucken, dass sie alles genau analysieren und sich dann ganz in Ruhe im Januar mal in einer Tagung zusammensetzen und dann entscheiden, ist das jetzt noch sinnvoll, das, was wir tun, oder müssen wir Veränderungen vornehmen, vielleicht sogar auch auf der Trainerposition, auch wenn ein EM-Jahr ansteht? Und da bin ich halt mal gespannt, was diese Prozesse der Analyse ergeben. Was sicherlich nicht passieren darf, ist, dass Jogi Löw jetzt bleibt und die nächsten Länderspiele sind, glaube ich, im März.
Ja.
Die gehen dann auch 2-0 zu 4 verloren. Das wäre dann natürlich schlecht.
Gut, dann lass uns jetzt einen Haken hinter die Nationalmannschaft machen, weil es wird ja auch wieder so Fußball gespielt mit unseren Ruhrgebietsvereinen und da hast du, ich weiß ja nicht, unbewusst oder vielleicht auch bewusst, du wirfst mir die Bälle ja gerne mal so für eine Überleitung zu, aber so zusammensetzen, Anfang nächsten Jahres über die Trainerposition sprechen, sind wir zwangsläufig bei Borussia Dortmund, denn heute war Hauptversammlung der Aktionäre und da hat Hans-Joachim Watzke angekündigt, dass man sich so im Februar mit Lucien Favre nochmal zusammensetzen möchte, weil der Vertrag läuft ja aus und es gab nicht wenige, die rausgehört haben, so, ach ja, der Favre, der kriegt wohl einen neuen Vertrag.
Ja, also auch das ist halt Rhetorik,
Folklore,
sage gerne das Wort in diesem Podcast, das geht den Hörern wahrscheinlich schon auf den Sack, weil ich irgendwie in jedem Podcast irgendwann einmal sage, das Wort Bundesliga-Folklore. Es ist halt viel Bundesliga-Folklore und mein Gott, bis Februar fließt noch so viel Wasser die Ruhr runter oder die Emscher oder den Rhein, je nachdem, wo die oder die Spree oder wo, je nachdem, wo unsere Hörer jetzt uns zuhören. Was Hans-Joachim Watzke jetzt sagt und was im Februar dann ist, hängt ganz viel von den Ergebnissen zwischendrin ab. Stell dir vor, Borussia Dortmund fliegt in der zweiten Runde aus dem Pokal, verliert bis dahin von 8 Spielen 6 und scheitert in der Champions League. Dann werden sie mit Sicherheit im Februar nicht über eine Vertragsverlängerung reden. Und erinnere dich an das, was Sebastian Wessling, unser BVB-Reporter, nahezu im Wochenrhythmus in diesem Podcast immer wieder gesagt hat, dass er sich schwer vorstellen kann, dass Lucien Favre über das Saisonende hinaus BVB-Trainer ist. Ob das jetzt so krass ist, weiß ich nicht. Aber genauso wie ich bei der Analyse vorsichtig sein würde, bin ich auch vorsichtig bei so einer folkloristisch anmutenden Ankündigung. Februar sprechen wir über einen neuen Vertrag. Ja, bis dahin sind noch, ich habe jetzt mit Erschrecken festgestellt, wie viele Schalke-Spiele noch allein bis zur Winterpause sind.
Das sind noch einige,
so, die wir miterleben müssen. Das sind 7, die haben allein in der Woche vor der Winterpause 3 Heimspiele innerhalb von 6 Tagen.
Ja.
Da kann ich ja eigentlich ein Hotelzimmer in Gelsenkirchen nehmen. Aber gut, geht dann nicht um Schalke, geht um Dortmund. Und die Dortmunder haben dazu noch Champions League.
Ja.
Das heißt, die haben bis Februar bestimmt noch 10, 15 Spiele. Und meinetwegen, wenn sie bis dahin alle 15 Spiele mit 3 Toren Unterschied gewinnen und Tabellenführer sind mit 12 Punkten Vorsprung. Ja, natürlich redest du dann mit Lucien Favre, weil er dann die richtigen Schlüsse gezogen hat, weil er dann die Mannschaft zum Erfolg geführt hat. Alles gut. Aber im Moment würde ich immer noch bei der Analyse bleiben. Bleib mal locker. So.
Ja,
Was
ich da ganz interessant fand, war die Begründung auch von Watzke, dass er gesagt hat, so, ja, mein Gott, der ist halt 2-mal Vizemeister geworden, immer hinter der besten Mannschaft der Welt. Also das klang so ein bisschen, die Bayern sind ja erstmal nicht zu erreichen, davon auch gut, wenn wir Vizemeister werden. Zeitgleich hat aber auch gesagt, die nächste Meisterschaft, die wird kommen. Also irgendwann mal.
Ja.
Ne? Auch da sind wir wieder beim Thema Folklore.
Ich kann mich erinnern an eine Jahreshauptversammlung. Man merkt, ich bin halt mit Schalke ein bisschen bewanderter als mit dem BVB. An eine Jahreshauptversammlung, als Horst Held noch Manager war. Und Horst Held sagte, ja, wir wollen die Voraussetzung schaffen für eine neuerliche deutsche Meisterschaft. Da war jetzt nicht irgendwie Applaus oder so, sondern da war betretenes Schweigen in der Arena. Und da sagte er so, ich bin genauso erstaunt über das, was ich gesagt habe, wie ihr.
Ja.
Sensationell. Kann ich mich noch super dran erinnern, ja.
Und ja, was waren das damals noch für erfolgreiche Zeiten unter Horst Held, so rückblickend?
Absolut.
Ne? Also das ist auch der Hammer.
Du, das ist... Mein Gott, das sind, was war das heute, eine Aktionärsversammlung? Ich komme mal ganz durcheinander. Mitgliederversammlung haben sie verschoben wegen Corona. Ja, 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 jetzt bin ich wieder drin. Die Aktionärsversammlung ist halt auch, da redest du über Zukunft, da redest du über Ziele, da musst du als Vorstandschef auch mal einen rausballern. Und es ist ja jetzt ein Satz, der niemandem wehtut in Dortmund und den man dem Watzke sogar abnehmen kann. Ja, natürlich, wenn sie so weitermachen, können sie irgendwann mal deutscher Meister werden. So, weiß ich, wenn das Thema, ich leg dir jetzt wieder einen hin.
Ja,
was ist, wenn Moukoko, der ist jetzt 16, herzlichen Glückwunsch, ja. Der kann jetzt spielen. Was ist, wenn Sportsfreund Moukoko auf einmal 20 Tore schießt? Dann hast du eine Offensivabteilung mit Sancho, Haaland und Moukoko. Den Sancho verkaufst du dann im Sommer für 120 Millionen Euro. Dann kannst du deine Mannschaft halt wirklich ganz anders, auf eine ganz andere Art und Weise nochmal aufbauen und verstärken. Weiß ich, wenn du einen neuen Trainer hast und erwischt den richtigen Trainer, natürlich kann Borussia Dortmund innerhalb der nächsten 4-5 Jahre eher deutscher Meister werden, als es Schalke 04 unter Horst Held damals konnte. Ja.
Ja, Moukoko, natürlich ein gutes Thema. Du hast schon gesagt, wird jetzt 16, darf jetzt spielen. Und es gibt nicht wenige, die sagen, der ist doch bestimmt im Kader jetzt bei Hertha BSC Berlin. Und also eigentlich ist man da auch total gespannt auf den Jungen, oder? Ich meine, ja, klar, jetzt hier in der Junioren-Bundesliga ballert der alles weg, obwohl er quasi auch gegen deutlich Ältere da spielt. Und man will ja fast, dass der mal reinkommt. Und man hat ja fast so ein Haaland-Debüt dann vor Augen. Aber man darf natürlich von einem 16-Jährigen da jetzt auch keine Wunderdinge erwarten. Auch wenn er ja nach den Toren in der Jugend als absolutes Wunderkind ja fast gelten muss.
Man muss natürlich immer vorsichtig sein, auch wir als Journalisten, dass wir das immer noch gut einordnen können. Meine Junge ist immer noch nur 16 Jahre alt, ne? Ja. Das darf man bei allem nicht vergessen. Bloß nicht zu hohe Erwartungen, ne? Das wäre der grundsätzlich falsche Weg. Aber natürlich ist es doch so eine Art Cinderella-Geschichte. Ne? Also der ist in der U19 wirklich überfordert mit seinen 16 Jahren, nee, warte mal,
vor Donnerstag
zeichnen wir auf mit seinen 15 Jahren und 364 Tagen. Der hat, wie der Schalkes U19 unter dem legendären Norbert Elgert da im Alleingang geschlagen hatte, Junge, das war schon, das war schon allererste Sahne. Und natürlich wünscht man sich, dass der jetzt wirklich gut einschlägt, aber man darf nicht zu viel von ihm erwarten. Der ist 16, es kann sein, dass das nicht auf Anhieb funktioniert und deswegen... Bleibt mal, es ist eine schöne Geschichte und der Junge ist gut, der Junge kann ganz großer werden. Ob er jetzt schon den Ansprüchen genügt, das kann sein, ist gut möglich, muss aber nicht sein. Dementsprechend freue ich mich auf das Debüt. Ob es jetzt in Berlin sein wird, müsste man Lucien Favre fragen, aber ich glaube nicht, dass er es mir verraten würde.
Eine Anekdote finde ich noch ganz nett, die hat dein Chef Peter Müller reingeworfen hier bei uns im Podcast, als wir das erste Mal so ein bisschen länger über Moukoko gesprochen haben. Da hat er ihn verglichen, dass es einst auch mal einen Freddy Adu gab in den USA, wurde auch mit 16 als absolutes Wunderkind gehypt und am Ende ist er irgendwo komplett in der Versenkung verschwunden. Hat, glaube ich, bei Benfica Lissabon irgendwann mal in Europa probiert, aber hat nie gezündet. Das wünschen wir Moukoko natürlich nicht. Weil er natürlich auch, wo wir beim Thema Nationalmannschaft waren, irgendwann, wenn das so weitergehen sollte, ohne irgendwie da Druck auf einen 16-Jährigen auszuüben, dann könnte er ja da irgendwann mal landen. So, jetzt haben wir das auch schon immer wieder so ein bisschen angekündigt. Über Schalke können wir beide natürlich auch ganz gut reden. Müssen wir auch reden.
Ja, ja, kann man so sagen.
Ja, tut ja auch manchmal weh, über Schalke zu reden. Jetzt gegen den VfL Wolfsburg.
War aber auch mal okay, also muss ich ehrlich sagen, war auch mal okay, im Podcast mit zwei anderen Themen, nämlich Nationalmannschaft und Dortmund anzufangen. Was ja auch dafür spricht, dass es, also besser laufen will ich jetzt nicht sagen, aber halt doch wenigstens so ein ganz kleines Eckchen und Schrittchen nach oben geht. Bisschen.
Ja.
Geringfügig. Weil die Leistung beim letzten Spiel, bei dem 2-2 in Mainz, okay gewesen ist. Ja. Die war nicht wie in den Spielen davor grauenvoll, sondern sie war okay. Und das ist für Schalke schon mal ein Fortschritt.
Das ist schon eine
absolute Steigerung. Und das genügt, dass Schalke nicht mehr unter den ersten zwei Themen ist, sondern erst Thema 3.
Ja, aber jetzt gegen den VfL Wolfsburg, ich glaube, da sind wir uns einig, dass da eine okaye Leistung wahrscheinlich nicht reichen würde.
Ja, ich glaube, das Spiel ist bei allen Tippern weltweit auf Platz 1, weil da spielt eine Mannschaft, die 23 Spiele hintereinander nicht gewonnen hat, gegen eine Mannschaft, die ungeschlagen ist in der Bundesliga. Also die Zahlen sprechen nicht gerade für Schalke, das stimmt. Wolfsburg spielt einen sehr flexiblen Fußball, das hat Manuel Baum in der Pressekonferenz heute auch betont. Das ist eine sehr körperbetonte Mannschaft. Manuel Baum hat gesagt, wir müssen erstmal gucken, dass wir körperlich mithalten können, dass wir physisch auf einer Ebene sind. Darauf wird es ankommen und erst dann können wir mal gucken, wie die Lage spielerisch ist. Und darauf werden wir uns dann am Samstag einstellen, dass das ein sehr kampfbetontes Spiel werden wird. Ja, und freue mich drauf. Und ich traue Schalke wirklich auch was zu, weil ich glaube, zum ersten Mal seit 1987 hat Schalke alle Spieler zur Verfügung, jeden einzelnen. Und das sind, glaube ich, immer noch 28, 29 Profis. Also Manuel Baum, der als detailversessener Taktiker gilt, kann sich da wirklich was ziemlich Heftiges ausdenken. Ich bin mal gespannt, ob er das tut und wie er das tut. Ob Dreier, Vierer, Fünferkette, Einstürmer, Zweistürmer, Raute im Mittelfeld oder nicht. Ja, und was ganz wichtig für Schalke ist, Suat Serdar ist
wieder da. Ich wollte es gerade sagen, dass das so natürlich
der Hoffnungsträger ist. Ne? Und weißt du, was ganz wichtig ist, Timo?
Dass Suat Serdar wieder fit ist.
Genau. Suat Serdar ist wieder da und ich habe für die WAZ heute die große Serdar-Analyse gemacht. Wusstest du, dass der Serdar das ohne, warte mal, ich habe die, es gab seit August 2019 langsam, gab es 41 Bundesligaspiele, die Suat Serdar theoretisch hätte machen können.
Davon er hat er 22, definitiv nicht alle gemacht.
Er hat 22 bestritten und 19 nicht. Die 22, die er gemacht hat, hat Schalke 9 Siege, 6 Unentschieden, 7 Niederlagen. Und die, die er nicht bestritten hat, kein Spiel gewonnen.
Ja,
die
gut,
19 das Spiele, die Suat Serdar nicht da war, hat Schalke alle nicht gewonnen. Was ja dafür spricht, dass er keine so unwichtige Rolle für diese Mannschaft hat. Und obwohl er nur 22 dieser 41 Spiele bestritten hat, ist er in diesem Zeitraum immer noch der beste Torschütze als Mittelfeldspieler. Also es gibt ganz viele Gründe, warum Suat Serdar für Schalke eine ganz, ganz große Bedeutung hat. Er ist einfach der beste Spieler.
Ja.
So Amina Ried hat andere Stärken, er ist technisch vielleicht ein Stück besser, aber Suat Serdar ist der kompletteste und wichtigste und beste Spieler, den Schalke hat. Und wenn Suat Serdar fit ist, steht auch einfach eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Der macht Schalke besser. Und darauf hofft natürlich auch Manuel Baum, dass er auch Suat diesmal länger durchhält als 25 Minuten.
Genau, das wäre das, was gemacht. Ich nämlich einwerfen wollte. Ob man jetzt wirklich Suat Serdar direkt gegen Wolfsburg bringt und du denkst so, haben wir schon zweimal schlechte Erfahrungen gemacht in dieser Saison. Mit.
Genau, und das wird auch die Frage an ihn selber sein, ob er selber auch gehemmter dann in dieses Spiel geht, weil damit wäre auch keinem geholfen. Jetzt muss man beim Suat halt sagen, wie du es angedeutet hast, der Junge war in diesem Jahr verdammt verletzungsanfällig. Das fing an im Februar mit Sprunggelenk, hat er 2 Spiele verpasst. Dann hat er sich mal einen Zeh gebrochen, hat 2 Spiele verpasst. Dann wurde er am Knie operiert und hat eine ganze Handvoll an Spielen verpasst. Auftaktspiel in München, Oberschenkel, rechter Oberschenkel nach 20 Minuten raus. Dann 3 Wochen Pause, dann in Leipzig hat er wieder gespielt. Nach einer halben Stunde die gleiche Stelle am Oberschenkel, dann war er jetzt wieder 6 Wochen raus. Also der hat so ziemlich jeden Bereich in beiden Beinen schon durch und möglicherweise hemmt ihn das in seinem Spielfluss. Im Training wahrscheinlich nicht, weil Manuel Baum sagt, er hat 100%ig mitgezogen und hat super gespielt und so. Aber wenn dann wirklich in der Bundesliga angepfiffen wird, vielleicht zieht er dann doch zurück, das weiß man halt alles nicht. Wünsche ich Schalke nicht, weil, wie ich gerade schon sagte, Suat Serdar macht diese Mannschaft besser und die Wahrscheinlichkeit, dass Schalke diese grauenvolle, grauenvolle, grauenvolle Serie beendet, ist deutlich höher, wenn Suat mitspielt.
Und im Tor wird natürlich auch jemand stehen und da hat Manuel Baum sich ja entschieden, er hat es nur noch nicht verraten, also Renault oder Fährmann. Ich würde sagen, so rein leistungsmäßig würde ich Renault so ein bisschen weiter vorne sehen, weil er, als er reingekommen ist, hat er direkt funktioniert, die Spiele, die er gemacht hat, hat er super gehalten. Klar, Ralf Fährmann dann im Pokal auch den Elfer da gehalten, hat damit ja wirklich auch nochmal den Ausgleich in der Situation verhindert gegen Schweinfurt. Was für mich aber für Fährmann spricht, ist natürlich diese Aussage von Manuel Baum, dass er gesagt hat, es spielt auch die Rolle innerhalb der Mannschaft schon gewichtig mit.
Also, ist jetzt natürlich gemein, Timo, weil ja, wenn die Hörer das in unserem Podcast hören, wissen die wahrscheinlich schon, wer Nummer 1 ist. Dann können wir jetzt ja quasi nur prophezeien, ne? Weil ich kann, wobei ich weiß nicht, ob die Schalker das
schon morgen bekannt geben,
ne? Ob die das offiziell als Pressemitteilung raussauen oder erst zum Spiel in der Aufstellung, kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen. Du hast alles schon aufgezählt, was für die beiden spricht. Ich fand, also erstens sind beide gut in Form, was man auf Schalke lange nicht mehr sagen konnte, dass
2 Torhüter beide gut in Form sind, ja.
Das ja, erstens und zweitens, dass Torhüter auch mal Spiele gewinnen oder Punkte holen.
Ja.
Gab's in der kompletten vergangenen Saison nicht. Das hat Nübel nicht hingekriegt und das hat Markus Schubert nicht hingekriegt. Und jetzt muss man sagen, der Renault hat den Punkt in Mainz schon alleine geholt, wenn er nämlich nicht beim Stand von 1-2 dreimal herausragend pariert hätte, ja, dann wäre das Ding in die Hose gegangen. Und Ralf Fährmann hatte ganz erheblichen Anteil, wie du gerade schon richtig angedeutet hast, an dem Sieg im Pokal gegen Schweinfurt, weil nämlich die Schalker selber gesagt haben, wenn dieser Elfmeter, es stand 2-1 für Schalke, geht dieser Elfmeter ins Tor, 10 Minuten Verschluss und es steht dann 2-2, dann fängt das große Flattern an.
Ja.
So, und das sind 2 Spiele, die beide Torhüter entschieden haben. Die Chance ist, die Form bei beiden ist gut. Allerdings wirkte Renault auf mich immer noch einen klitzekleinen Tick stabiler. Also sportlich würde ich sagen, wäre eher Renault dran und auch das Empfinden der Fans ist so. Ich habe bei Twitter eine Umfrage gestartet über meinen Twitter-Account Andi Ernst und müsste ich jetzt mal gucken, kann ich jetzt leider nicht, weil ich
telefoniere. Das wäre
schlecht, ja. Und dann müsste ich auflegen. Aber als ich letztes Mal geguckt habe, waren auch 85% waren es, glaube ich, der Schalke-Fans für Renault.
Oh, das, also der das ist auch viel.
Genau, der hat den Rückhalt der Zuschauer und der Schalke-Fans, beziehungsweise der Schalke-Fans, die meinem Twitter-Account folgen. Für Fährmann spricht da in der Tat die Rolle innerhalb der Mannschaft. Renault ist ausgeliehen von Eintracht Frankfurt bis Saisonende. Der kommt, der trainiert mit, der macht seine Arbeit, zieht sich um, duscht und geht nach Hause. Der ist jetzt in der Kabine jetzt eher, der ist auch im Spiel ist der sehr ruhig. Also der sagt sehr wenig, der gibt wenig Anweisungen. Ist halt ein sehr ruhiger Vertreter, also ein Däne halt. So ein ganz ruhiger, sachlicher, netter Vertreter. Und Fährmann hat in der Kabine auch ein erhebliches Gewicht. Wir hatten am Mittwoch Naldo in einer virtuellen Medienkonferenz und da wurde Naldo gefragt von einem Kollegen, wie das denn mit den Führungsspielern aussehen würde. Er selber sei ja einer gewesen und über Schalke würde man ja immer wieder sagen, dieser Mannschaft würden die Führungspersönlichkeiten fehlen. Und dann nannte er dann nicht nur Mascarell, den Kapitän, sondern er nannte dann noch 3 andere Spieler, nämlich Salif Sané, Stambouli und, wie Naldo sich ausdrückte, natürlich Ralf Fährmann. Also Fährmann spielt eine gewichtige Rolle in dieser Kabine, er führt den Ton und das spräche natürlich für ihn. Ich würde aber prophezeien, dass trotzdem Renault spielt, weil es ist wichtiger, wer sportlich stabiler ist und nicht wer in der Kabine die größere Rolle spielt.
Ja, also.
Aber ist jetzt nur meine Meinung. Kann natürlich auch sein, dass Sie, liebe Hörer, oder du, lieber Hörer, mich jetzt auslachst, weil Fährmann die Nummer 1 geworden ist. Dann ist das natürlich völlig zu Recht, aber.
Ja, aller spätestens am Samstag, ich sag mal so, ja, 14:45 werden wir es ja wissen, ne, wenn dann der Aufstellungsbogen kommt gegen den VfL Wolfsburg.
Also bist du eigentlich da Samstag?
Ich bin da. Werde das Spiel kommentieren.
Vor
ja, natürlich. Also da werden wir dann nächste Woche auch wieder viel, viel erzählen können, auf jeden Fall. So, Schalke haben wir auch dann abgehakt. Der Verein, mit dem du dich beruflich am meisten beschäftigst. Und ich sag's ja immer wieder, dein Herz schlägt ja schon so ein bisschen für den VfL Bochum. Da haben wir in den letzten Wochen immer so erzählt, so, ah ja, komm, da vielleicht geht da sowas. Und dann haben wir schon das erste Mal so Aufstiegskampf in den Mund genommen. Ja, und dann gab es erstmal wieder eine Niederlage, einen Dämpfer. Jetzt geht's zum HSV. Kann das wieder so ein Vorteil sein, dass da der VfL Bochum endlich jetzt nicht unbedingt so unter Druck steht, sage ich mal, sondern dass alle sagen, ja, mein Gott, wenn du da einen Punkt holst oder so, ist das ja eigentlich ganz okay.
Timo, der VfL ist so eine große Wundertüte. Ja, man ist ja auch im Kollegenkreis so der eine, so, also ich sehe jetzt nicht so viele Spiele im Moment, weil Schalke mich halt absolut fordert.
Ja.
Und da kann man ja noch schon mal träumen. Und die Kollegen, die da näher dran sind, da kriegt man dann direkt Anrufe und Nachrichten so, hey, bist du bescheuert, wie kannst du denn sowas in den Mund nehmen? Die Mannschaft gibt das aktuell überhaupt nicht her. Und da habe ich mich dann ein bisschen halt nochmal, man gerät dann ja auch ins Reden und so, ne, und die spielen halt nicht gut. Und die haben auch, als die auf Platz 2 standen, nicht gut gespielt. Und die Kollegen, die ganz nah dran sind, die haben gesagt, dass 0:2 gegen Greuther Fürth hat sie einfach zu keiner Zeit überrascht. Das war komplett absehbar, dass das in die Hose geht, weil die Mannschaft, weil er einen schlechten Fußball spielt, die Mannschaft sehr viel Glück hatte bisher, weil Thomas Reis die ein oder andere nicht ganz so glückliche Personalentscheidung getroffen hat, weil so ein bisschen die Leidenschaft fehlt, und das war schon fast ein vernichtendes Urteil über die
Zwischenbilanz. Ich wollte es gerade
sagen. Wo ich dann nur gesagt habe, ey Leute, bleibt mal locker, der VfL ist Tabellenzweiter gewesen nach 6 Spielen, also dann kann ja nicht alles schlecht gewesen sein. Da ist sich der Bochumer jetzt mal unter uns, hört ja keiner zu, dem Schalker sehr ähnlich. So, wenn man gewinnt, dann ist man direkt aufgestiegen, so wie der Schalker nach einem Sieg direkt in der Champions League ist. Und nach einer Niederlage ist wirklich alles katastrophal.
Ein ganzer Verein alles. In eine tolle
Kurve. Dann kann man den ganzen Verein in Schutt und Asche legen. Und so ein bisschen ist das jetzt auch in Bochum. Natürlich ist der VfL beim HSV ganz, ganz krasser Außenseiter. Ich glaube, der HSV wird souverän und mit relativ deutlichem Vorsprung aufsteigen. Kann man auch nie wissen, ob der HSV nicht in der Rückrunde wieder einbricht.
Wir sprechen immerhin vom HSV.
Aber wenn eine Mannschaft da schon überraschen kann, dann sicherlich Bochum, weil zu einer Wundertüte, wenn man als Mannschaft eine Wundertüte ist, gehört ja auch dazu, dass man einfach mal einen raushaut. Und die Mannschaft des VfL ist so besetzt, dass sie mit Sicherheit in Hamburg 5-0 verlieren kann. Die kann aber auch 3-1 gewinnen.
Ja.
Das sagt man, kann man nicht über viele Mannschaften in der zweiten Bundesliga sagen. Jetzt muss der VfL es nur noch schaffen, dass ja
der Terror nicht so trifft.
Ja,
Terror. Das wird natürlich schwierig. Ne? Da auch eine kleine Anekdote. Ich habe da mit einem Freund vor der Saison gesprochen, der HSV-Fan ist, und der dann auch so, ach, da holen die den Terror. Und ich sage, ey, zweite Liga, der wird da alles wieder wegballern. Für die erste Liga reicht das nicht, aber in der zweiten Liga ist das ein Bombenmann. Gut, da sieht man dann, dass ich dann vielleicht doch, es war keine gewagte These, aber dass sie dann genauso stimmt. Wenn natürlich
absolut
bitter, wenn
der jetzt. Der Rodde, absolut perfekter Zweitligaspieler. Ja. Zum wievielten Mal wird der aufsteigen? Klar, mit Köln, Stuttgart, HSV, das wäre der dritte Aufstieg, ne?
Ja.
Und zusätzlich mit Bochum ist er nicht aufgestiegen, war aber.
Aber Torschützenkönig, genau.
Ja.
Also.
Nur bei welchem Verein, und jetzt pass auf, welchem Verein war Simon Terodde auch und hat aber nicht geknipst?
Er hat geknipst, allerdings damals in der zweiten Mannschaft vom MSV. Also er hat ja zusammen mit Sascha Mölders, das war das Sturmduo, das muss man sich mal vorstellen.
Großartig,
dahunter,
Sascha Mölders,
dahinter
Simon
Terodde,
das hätte der MSV jetzt gerne.
Ja, das hätte der MSV jetzt gerne, ja, absolut, sind wir beim Thema. Der MSV offensiv leider ziemlich schwach. Ein 0:0 wurde jetzt auch schon als Erfolg gefeiert gegen den Halleschen FC, zumindest vom neuen Trainer Gino Litieri. Was ich von der Personalie halte, habe ich, glaube ich, letzte Woche sehr, sehr offensiv dargestellt. Da möchte
Timo Düngen völlig außer sich.
Ja.
Ich war nicht dein Gesprächspartner, aber ich habe es mit sehr viel Freude gehört und habe mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht dein Gesprächspartner war, weil ich muss sagen, ich komme ja, das weiß der Hörer ja vielleicht nicht, aus Mülheim und bin groß geworden, quasi 10 Minuten mit dem Fahrrad vom Wedau-Stadion entfernt, vom Alten. Das heißt, wenn der MSV damals nicht Oberliga Nordrhein gespielt hätte, wäre ich möglicherweise MSV-Fan geworden, aber dafür war der MSV
dein Leben wäre deutlich schwerer geworden.
Einfach zu schlecht.
Ja.
Ja. Und damals war der ranghöchste Revierverein in der Tat der VfL Bochum, weil Dortmund war auf der Schwelle zur zweiten Liga, Schalke war zweite Liga. So ist auch zu erklären, warum ich damals zum VfL gekommen bin. Jetzt habe ich was Persönliches erzählt, da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Jedenfalls kenne ich immer noch ganz viele, ganz, ganz viele Duisburger im Umfeld, weil in Mülheim gibt es halt auch sehr viele MSV-Fans und denen ging es genauso wie dir. Also ich habe wirklich keinen gesprochen, der die Verpflichtung von Letieri verstanden hat. Keinen einzigen.
Und was mich da so ein bisschen schockiert, ist, dass das beim MSV keiner so geahnt hat. Also das hat Ingo Wald, der Präsident, jetzt auch nochmal im Interview gesagt. Also er hat gesagt, also von dieser Wucht, dieser Reaktion sind wir schon überrascht. Und da muss ich mir nur sagen, was haben die sich denn gedacht? Also ne, ich habe ja wirklich da schon letzte Woche offengelegt, dass Gino Litieri auch jetzt nicht unbedingt im Guten und als Everybody's Darling gegangen ist und dann läuft es nicht und du willst irgendwie einen Aufbruch starten, eine neue Situation schaffen, vielleicht nochmal so eine gewisse Euphorie durch den Trainerwechsel und dann holst du Gino Litieri. Gut. Ist jetzt so, wie es ist. Die werden jetzt nicht direkt rausschmeißen. Ist so,
wie es ist. Wir hoffen, dass es irgendwie dem MSV gelingt, nochmal die Kurve zu kriegen. Dass es nicht in Richtung erste drei Plätze geht, kann man, glaube ich, jetzt schon vorhersehen. Erstmal geht es darum, aus den letzten 4 Rängen da rauszukommen.
Absolut.
Und das Spiel Freitag, ist Freitag, glaube ich, gegen Verl.
Genau, es ist morgen schon gegen Verl.
Ist dementsprechend ein nicht ganz so unwichtiges.
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Und da hoffe ich natürlich, dass der MSV irgendwie mal die Puste für 2x45 Minuten hat, weil das ist wirklich das ganz, ganz große Problem, dass man jetzt auch sieht, dass er ja auch Interimstrainer Marvin Kompair und jetzt ja wieder Co-Trainer so angesprochen hat nach der Niederlage bei Türkgücü München, dass er gesagt hat, uns fehlten die Körner und das war jetzt gegen Halle auch so. Die erste Halbzeit, da habe ich noch gedacht, jo, das könnte was geben, ich hatte richtig Spaß beim Kommentieren, aber ja, dann die zweite Halbzeit, da konntest du einfach nur froh sein, dass Terence Boyd das Privatduell gegen Leo Weinkauf haushoch verloren hat und der Boyd wirklich alles hinterher verballert hat. Das war ein sehr, sehr glückliches 0:0 gegen den Halleschen FC.
Geht aufwärts, hoffentlich.
Ja, ich hoffe es, zumal das vielleicht auch noch so ganz nebenbei die finanzielle Lage ja weiterhin auch nicht so dolle ist. Auch da hat Ingo Wald, wie ich fand, halbwegs offene Worte gefunden bei den Kollegen von Magenta Sport, da ja gesagt, also angesprochen wurde, hier Kaiserslautern, das wäre doch eigentlich ein gutes Vorbild. Die haben jetzt in der Saison, in dieser Corona-Zeit, wo es ja nicht wirklich sanktioniert wird oder überhaupt nicht sanktioniert wird, eine Planinsolvenz gestartet. Und da hat Ingo Wald zugesagt, so weit sind wir noch nicht. Die Frage ist jetzt nur, die man sich stellt, ist der MSV nicht so weit, weil es ihm noch nicht so schlecht geht? Oder ist der MSV noch nicht so weit, weil Ingo Wald auch gesagt hat, wenn du eine Planinsolvenz hast, dann brauchst du natürlich direkt auf frisches Geld von neuen Sponsoren, von neuen Investoren. Und ob der MSV da noch nicht so weit ist, dass man da jemanden in der Hinterhand hat. Also es soll wohl
soweit geben, ich das ne? weiß, du brauchst halt so eine positive Fortführungsprognose.
Genau. Ja.
Und muss der MSV halt gut begründen, ne? Warum es jetzt positiv weitergeht, wo die Kohle herkommt, wie die Zukunftsperspektive ist. Ne? Weil wenn der MSV da hingeht und sagt, wir machen übrigens eine Planinsolvenz, aber wir steigen trotzdem ab im kommenden Jahr, dann gibt es keine Planinsolvenz.
Ja.
So, also du musst da schon das alles sehr gut begründen. Und der MSV gehört einfach irgendwie auch nach oben. Und Wäre echt jammerschade. Es ist so, wie du gesagt hast, es war so einfach in der vergangenen Saison aufzusteigen,
ja,
dass sie das nicht geschafft haben, ist irgendwie jetzt das ursächliche Problem, ja, des Ganzen, was jetzt entstanden ist. Und fangen wir jetzt nicht an, über die Rolle von Ivo Grilic zu reden, weil dann dauert der Podcast dann noch länger. Weil ich habe jetzt echt gleich also noch stehen, bin ich hier eingepfercht zwischen den beiden LKW und die machen noch keine Anstalten wegzufahren. Deswegen kann ich hier relativ locker noch weiter reden. Aber wenn wir jetzt über Ivo Grilic anfangen,
nein,
zu reden,
das machen wir. Das würde jetzt zu weit führen.
Wirklich lange. Das würde in der Tat zu weit führen.
Deswegen lass uns zum Abschluss wieder mal tippen.
Yay! Yeah.
Ich habe mich drauf gefreut. Ja, fangen wir an. Erste Liga: Hertha BSC Berlin gegen Borussia Dortmund.
1-3.
1-3. Ich sage, boah, das wäre auch so ein Tipp gewesen, den ich genommen hätte. Dann sage ich 0-2. Also zumindest gleiche Tordifferenz. Ja, wir haben schon drüber gesprochen. Schalke gegen den VfL Wolfsburg.
Weißt du was, ich hau jetzt mal einen raus und sage, das gibt das Ende der Serie. 2-1 für Schalke.
Boah, jetzt, da setzt du mich ja auch wieder ein bisschen unter Druck. Also ich würde mich ja auch freuen. Ich will ja auch mal wieder einen Schalker Sieg kommentieren, aber ich befürchte, da gibt wieder ein Unentschieden. 1-1. Also ich glaube, die Serie geht noch weiter. Der HSV gegen den VfL Bochum in der zweiten Liga.
Ich glaube, der VfL schafft es diesmal leider nicht, einen rauszuhauen und sagt deshalb 2-0 Hamburg.
Ich sag 3-1 für den HSV leider. Also auch da haben wir gerade drüber gesprochen. Ich glaube auch die Hamburger. In dieser Saison sind die tatsächlich mal stabil und wirklich sehr, sehr gut. Ja, MSV gegen Verl. Sag du
fang
erst.
Du an.
Okay.
Dann, nee, wie ich?
Ja, nee, pass auf.
Diesmal fängst du an.
Dann fange ich an. Ja, die Hoffnung ist natürlich ein Sieg. Boah, ich sag mal, das wird auch so ein 1-0, wie es zum Beispiel in Unterhaching war.
Ich hätte jetzt auch 1-0 gesagt.
Ja, guck, dann macht er
doch. Spielt nicht bei Fel der Janjic, der so lange beim MSV war?
Zlatko Janjic spielt beim SC Fel.
Und trifft 100? Dann,
ja, aber der trifft, das ist auch so ein typischer Spieler, der ist der Simon Terodde der dritten Liga. Für die dritte Liga ist Zlatko Janjic ein Bombenmann. Sobald er in die Liga drüber spielt, ist er halt viel zu langsam. Also gedanklich, körperlich funktioniert das nicht, aber in der dritten Liga, der weiß, wo das Tor steht.
Also 1-0 geht es nicht aus, weil Janjic gegen seinen Ex-Club trifft.
Wie Peter Sliskovic.
So, das halten wir jetzt schon mal fest. Also Ferl schießt ein, aber ich sag da mal, Duisburg schießt 2 und tippe 2-1 MSV.
Sehr schön, würde mich freuen. Dann machen wir zum Schluss natürlich noch die Regionalliga.
Ja, gerne.
Da haben wir den VfB Homberg gegen den Tabellenführer gegen Rot-Weiß Essen.
Ja, klare Sache, 0-4. Also auch da, RWE spielt ja in dieser Saison wirklich konstant.
Ja.
Und da wäre natürlich auch zu hoffen, dass das was wird.
Komm, ich bin jetzt mal lokalpatriotisch, auch wenn es die falsche Reihenseite ist für mich. Aber der VfB Homberg, der holt einen Punkt gegen Rot-Weiß Essen. Ich meine, die Homberger sind jetzt gar nicht so schlecht drauf. Letzten beiden Spiele gewonnen.
Stimmt, ich war jetzt ganz schön, bei dem Tipp bin ich jetzt ganz schön unromantisch, ne?
Ja,
das ist schon extrem David gegen Goliath.
Absolut.
Und, also da treffen ja zwei Welten aufeinander.
Das ist Wahnsinn.
Deswegen, ich bleibe aber jetzt bei, ne, also ich nehme jetzt nichts zurück.
Ja, komm, ich
bin jetzt unromantisch.
1-1. Ja, okay. Ich bin, keine Ahnung, sehr fantasievoll. Ja, zu guter Letzt, Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiß Aalen. Das ist so ein Spiel, was man früher noch in der zweiten Liga hatte, jetzt dann halt vierte Liga.
Ja, Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiß Aalen, ja, das klingt irgendwie so nach Alexander Ristic ist Trainer in Oberhausen. Ja, genau. Und
Peter Neururer
ist Trainer, heißt noch LR, Neururer ist Trainer in Aalen und hat Harald Spöll verpflichtet und Rot-Weiß Oberhausen mit Daniel Zschucker und Achim Weber im Sturm und so. So klingt das,
ja,
oder?
Ja, absolut. Ja. Habe ich wirklich auch genau diese Bilder hatte ich auch vor Augen, als ich diese Partie und Paarung gelesen habe, ja.
Und deswegen sage ich, gibt auch ein ganz munteres Spektakel, 3-2 für RWO.
Dann, ich schließe mich an beim munteren Spektakel, sage aber ein 2-2. So.
Haben wir eigentlich jemals damit angefangen, die Tipps auch hinterher auszuwerten? Ich glaube nicht, ne?
Der Kollege Johannes Hoppe, der macht das. Also der hat schon ein paar Mal, ich hoffe, dass das so stimmt, was er mir mal gesagt hat, dass er so eine Statistik führen möchte und dass wir die dann am Ende der Saison auch wirklich auf den Tisch hauen.
Das hat er mir gar nicht gesagt.
Ja, guck.
Dieser kleine Ganove. Ja. Ah, ja, gut. Dann werde ich ihn nächste Mal damit konfrontieren, on air,
ja,
wenn ich ihn dran habe.
So machen wir das.
Ja. Gut, okay, Andi, Timus, war ein Fest. Ich kachel dann mal weiter über die A2 nach Hause.
Sehr schön. Denk dran, ab Kreuz Oberhausen West ist dann nur noch 120 angesagt. Aber ich weiß ja nicht, was dein Smart so bringt.
Ein bisschen mehr, aber ich muss gleich noch ein paar Telefonate machen, da bleibe ich eher auf der rechten Spur.
Sehr
Freisprecheinrichtung,
schön. Muss ja, ich natürlich, auch sagen. Ne? Ja, natürlich, ist ja ganz ja.
Richtig. Gut, Andi, dann. Weil mit Penny in der Hand kostet,
weißt du. Das kostet sehr, sehr viel, ja. Musste ich auch schon mal bezahlen, ist aber lange, lange her.
Ich nicht, meine Frau.
Ja.
Gut. Ja, gut. Anderes Thema. Liebe Hörer, vielen Dank, wo immer ihr uns auch zugehört habt. Also mir macht es mit dem Timo immer Spaß. Ich hoffe, euch auch.
Ja, das hoffe ich da auch. Andi, dann alles Gute. Bis Samstag und euch da draußen bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Jo, aloha.
Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen. Wir werden blöde Antworten geben.
Fußball Inside.
Alles bla 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 ist das.
Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.